Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Wir setzen fort in unserer Abrahamsgeschichte. Eine schwere Entscheidung, ob es eine Bauchentscheidung war oder nicht, das werden wir jetzt dann sehen. Lot und Abraham trennen sich, darum geht es. Jetzt habe ich noch was vergessen, Entschuldigung. Danke sehr. Bevor wir aber uns den Text anschauen, habe ich noch ein paar Gedanken vorab. Und zwar, wer weiß, was das ist? Kann man das erkennen, was das ist? Was? Nein. Bitte? Ja, es ist so groß. So groß. Was sagst du? Fast. Ist schon sehr nahe dran. Nein, es ist eine Tonscherbe und man könnte sich vorstellen, dass diese Tonscherbe von so einem Tonkrug oder Tongefäß stammt. Und das ist ein Tongefäß, das stammt aus der Zeit ca. 3000 vor Christus, das heißt die frühe Bronzezeit, das in Syrien, Palästina gefunden wurde. Und das könnte so eine Tonscherbe sein. Und diese Tonscherbe, die habe ich gefunden, nein, es stimmt nicht ganz, ich sage es euch dann, wie es wirklich war, in Tell el-Hammam. Wer hat das schon mal gehört? Tell el-Hammam. Das ist ein Ort, wo es jetzt nach neueren Forschungen die Möglichkeit gibt oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Sodom war. Und Gabi und ich waren 2019 mit SDH Basel auf einer Studienreise in Jordanien. Und hier heißt es auf der Akropolis von Sodom, denn wir werden das dann in einem anderen Bild sehen. Das ist also ein erhöhter Platz, wo Ausgrabungen sind. Und ein Tell, das ist ein Erdhaufen, unter dem sich aber archäologische Stätten verbergen. Und so hat man erst vor relativ kurzer Zeit in Jordanien diesen riesigen Tell also wahrgenommen als archäologische Fundstätte, hat dort gegraben und ist hier auf eine uralte Stadt gestoßen aus der mittleren Bronzezeit, etwas später als der Tonkrug, den ich euch gezeigt habe. Und interessanterweise wirklich die Zeit, die nach dem Bericht Sodom, der Untergang von Sodom war. Und darum gibt es also Hinweise oder klare Hinweise dafür, dass das vielleicht das untergegangene Sodom sein könnte. Und wir sind da also diesen Tell hinaufgekrabbelt, sage ich fast, das ist eine Schutthalde, und sagt jemand neben mir, hey, schau mal, was da liegt. Ich denke mal, Wahnsinn, das ist ja eine Tonscherbe. Und wir haben die mitgenommen und haben dann den Reiseführer gefragt, was man mit dem machen soll. Und er hat gesagt, ist wurscht, könnt ihr mitnehmen. Hat mich sehr verwundert. Aber ich habe mir gedacht, ja, das ist doch interessant, das habe ich jetzt in meinem Büro stehen, werde immer erinnert. Naja, Sodom, ja, möchte nicht erinnert werden, aber einfach an diese alten Berichte. Sodom, um das es heute auch im Text kurz gehen wird, Tal el-Hammam liegt am nördlichen Teil des Toten Meeres in diesem Jordangraben. Da herüben ist Jericho. Gegenüber von Jericho liegt dieser Tell. Und das ist dann, ich habe das eingezeichnet hier, der sogenannte Jordankreis, von dem wir heute lesen werden, oder die Ebene des Jordan. Der Jordankreis heißt es wortwörtlich. Und wie gesagt, hier könnte dieses untergegangene Sodom liegen, mitten in diesem Tal, in diesem Jordantal. Und zur Orientierung für uns, hier ist Bethel und Ai, von dem wir heute auch lesen werden, die Städte, an der Abraham einen Altar aufgebaut hatte. Und so, das ist eine Rekonstruktion von Sodom, so könnte Sodom ausgesehen haben. Fruchtbar, schön, gepflegt, kultiviert und als eine Augenweide, Wer will nicht in Sodom leben, sozusagen? Und mit diesem Hintergrund, ein bisschen geografische Einleitung, wollen wir nun den Text lesen und versuchen uns dann, das im Gedächtnis zu halten, wo das alles ungefähr liegt. 1. Mose 13. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Negev. Das ist der Süden von Israel, von Kanaan. Und Abraham war reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagemärschen vom Süden, nämlich vom Negev, bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah den ganzen Jordankreis, dass er ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot den ganzen Jordankreis. Und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten des Jordankreises und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinten von Mamre, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Amen, das ist Gottes Wort. Ich möchte noch ganz kurz beten zu Beginn. Danke, Vater im Himmel, für das Wort, das uns überliefert ist über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Auch heute dürfen wir darin lesen. Und ich bitte darum, dass du dieses Wort lebendig machst und dass du unser Herz berührst durch dieses Wort. Gib mir Führung und Leitung im Reden. Amen. Also, sie sind von Ägypten hochgezogen. Und wir wissen, was ja unmittelbar vorher war. Durch die Hungersnot ist Abraham nach Ägypten gegangen. Dort war eine sehr schöne, unschöne Episode, dass er seine Frau Sarah eigentlich verleugnet hat, eigentlich preisgegeben hat. Der Pharao hat sie sich einfach genommen. Und nur durch Gottes massive Eingreifen wurde Sarah bewahrt. Sarah, die Frau, die den Sohn der Verheißung zur Welt bringen sollte, nämlich Isaak. Und dieser Isaak sollte ja dann diese Verheißungen weitertragen, von denen wir auch heute hier schon teilweise gelesen haben, eben das Land und vor allem die Nachkommenschaft, die Gott Abraham geben will, einem Mann ohne Kinder. Müssen wir immer wieder bedenken, was Gott hier sagt. Ein Mann ohne Kinder mit einer unfruchtbaren Frau. Aber Gott hat gesagt, ich will das tun. Und jetzt kommen wir also zum heutigen Text. Und wenn wir den Text zu lesen, und ich habe den Text immer wieder und immer wieder gelesen, dann sind folgende Schwerpunkte in diesem Text. Es ist viel über das Land Kanaans die Rede mit vielen Details. Wir lesen über die Geschichte oder die Beziehung zwischen Abraham und Lot. Sein Neffe, Abraham ist sein Neffe, es ist der Sohn seines Bruders Haran, der verstorben war. Und den, also Abraham hat den Lot da mitgenommen. Reichtum, Streit, Trennung, auch ganz interessant. Reichtum ist nicht nur ein Segen, sondern kann auch zum Fluch werden. Dann haben wir ganz interessante Zeitangaben auch in diesem Kontext dieser Beziehung. Und dann drittens die Beziehung Abrahams zu Gott. Wir sehen, dass er Altäre baut, dass er Gott anbetet, dass er Gott verehrt. Das sind so die Schwerpunkte und mit diesen Schwerpunkten wollen wir uns beschäftigen. Das Land. Gott hat Abraham in ein Land geschickt, das fernab seiner Heimat ist. Er sagt, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, hat er gesagt, ganz zu Beginn, und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und so weiter und will deinen Namen groß machen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott nimmt Abraham aus seiner Familie heraus und will etwas völlig Neues schaffen. Ich möchte wirklich diesen Begriff schaffen sagen, weil Gott etwas Neues schafft. Und nachdem jetzt dieses Missgeschick in Ägypten geschehen ist, wo er sich aus dieser Berufung entfernt hat, kommt er jetzt wieder zurück nach Bethel und Ai, wo er zu Beginn, im Anfang, sein Zelt aufgeschlagen hatte und wo er den Altar gebaut hatte und wo er Gott angebetet hatte. In diesem Land, das Gott ihm verheißen hat. Wir haben das schon kurz gesehen, noch einmal die Karte. Er ist also von Süden hochgezogen wieder hierher, wo er am Anfang war. Und hier hat er den Altar für Gott gebaut, hat Gott angebetet. Es ist wie, wenn er sich besonnen hätte. Ich gehe wieder dort zurück, wo Gott mich hingerufen hatte. Er hatte sich verrannt in seinem Glaubensleben. Und hier sehen wir sofort die Anwendung für uns. Auch wir befinden uns plötzlich wo an einem Punkt, wo wir sagen, ja, da wollte ich ja gar nicht her. Das ist kein Ort des Segens. Und dann ist es gut, wenn wir uns so wie Abraham besinnen, wie war es denn im Anfang, als Gott zu mir gesprochen hatte, als ich mich bekehrt hatte. Was hat da Gott in mein Herz gesprochen? Oder auch, wenn Gott uns beruft zu einem Dienst, dass wir uns wiederum darauf besinnen und unseren Weg wieder neu ausrichten. Und genau das tut Abraham, indem er an diesen Ort zurückkehrt und dort wiederum Gott anbetet. Und aus dieser Beziehung zu Gott, das kann ich gleich vorwegnehmen, nimmt er dann auch seine Kraft für diese schwierige Entscheidung, die er zu treffen hat. Weil er mit Gott in einer Stille ist, in einer Ruhe ist und sich wiederum besinnt. Noch einmal ganz kurz die anderen Eckpunkte. Wie gesagt, das könnte Sodom gewesen sein. Lot geht dann von hier hierher. Das ist eine alternative Platz, den man traditionell für Sodom gehalten hat. Und das ist jetzt dann nur die Stadt, an die er dann zum Schluss geht. So, also damit haben wir, glaube ich, jetzt genug Geografie gehabt des Heiligen Landes. Abraham besinnt sich und nun kommt diese doch sehr dramatische Situation mit Lot. Lot, sein Neffe, ist immer dabei und wir dürfen uns die Frage stellen, war es richtig, dass Abraham Lot mitgenommen hat? Das ist eine schwierige Frage, die kann ich auch endgültig nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Gott gesagt hat, geh aus deiner Verwandtschaft, geh weg. Und er nimmt Lot mit. Warum er das gemacht hat, da gibt es viele Gründe. Ich meine, der Vater von Lot ist verstorben und das war in früheren Kulturen völlig normal, dass dann praktisch der Sohn, also der Neffe, wie ein Adoptivsohn gegolten hat oder gelten hätte können. Also von daher wäre es durchaus verständlich gewesen. Und das gibt uns aber auch einen Gedanken, könnte es sein, dass Abraham gehofft hat, dass diese Verheißungen Gottes von ihm über Lot dann weitergehen durch die Geschichte. Dass er also innerlich gedacht hat, ja, wie will denn Gott das machen? Ja, ich habe ja den Lot. Das ist irdisch gesehen eine naheliegende Antwort. Und das kann durchaus sein, dass Abraham so gedacht hatte. Lot hingegen sah das nicht so. Woran sehen wir das? Wir sehen das daran, dass sie getrennte Besitztümer hatten. Wenn Lot sich als Sohn Abrahams betrachtet hätte, dann hätten sie gemeinsam den Besitz gehabt. So aber sieht Lot sich als eigenständige Persönlichkeit. Er sagt, ich will nicht, dass mein Name in der Familie Abrahams aufgeht. Ich will ein eigenständiges Leben führen. Und interessant auch, dass Abraham sagt, sind wir nicht Brüder? Das ist zwar einerseits richtig, weil sie von derselben Familie stammen, aber wenn er sein Adoptivsohn gewesen wäre, hätte er das nicht so gesagt. Also, Lot wollte offensichtlich nicht Teil der Familie Abrahams sein. Und so haben sie beide große Besitztümer, die nochmal in Ägypten also unglaublich aufgewertet wurden, die haben alles Mögliche bekommen, Tiere und Sklaven und Mägde und ich weiß nicht was. Also es war ein riesiger Besitz. Es ist übrigens ganz interessant, wenn man sich fragt, ja, wie groß war denn eigentlich dieser Tross, der mit Abraham und Lot hier herumgezogen ist und es waren mehrere hundert Leute. Es war ein Dorf. Weil wir lesen dann in Kapitel 14 davon, dass allein in Abrahams Tross es 318 Hausgeborene gab. Also Leute, die bereits in seinem Haus geboren wurden. Also wir können uns das nur schwer vorstellen, aber es war ein riesiger Besitz. Und wie gesagt, das Land ertrug es nicht, dass so ein großer Besitz von diesen beiden Männern, ernährt wurde. Hier haben wir ein Bild vom ephraimitischen Bergland, Hochland, wo Abraham sich aufgehalten hatte. Und wir sehen, dass dieses Land karg ist. Das Land bietet Nahrung, das ist überhaupt keine Frage. Das Land bietet Nahrung, aber es ist ein karges Land, also vor allem dieses Bergland, in dem Abraham sich aufgehalten hatte. Und es ist interessant, dass Abraham sich immer wieder in diesen Bergregionen aufgehalten hatte, die wirklich karg sind. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass hier dann die Nahrung und das Wasser knapp wird. Und so streiten sie miteinander. So streiten sie miteinander, wer jetzt, also die Hirten, wer jetzt das Recht hat, da und dort zu weiden. Das Dramatische ist ja, dass es eben, wie gesagt, die eigene Familie ist. Es ist auch die Rede, es heißt dann plötzlich, und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land, also das waren die Einwohner des Landes, auch sie waren noch zusätzlich eine Konkurrenz sozusagen für die Ernährung der Herden. Aber ich glaube, das steht nicht nur deswegen dort, sondern es steht auch deswegen dort, weil Die Berufung Abrahams war es ja, ein Segen zu sein. Du sollst ein Segen sein. Und jetzt ist er mit Lot Anlass zum Streit. Und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Eine tolle Familie, die da zu uns kommt. Die streiten sich miteinander. Das ist ja ganz was Komisches. Also wir sehen, dass trotz dieser hohen Berufung, die Abraham hatte, es menschelt. Es menschelt. Dramatisch. Und es ist wirklich eine Schande, wenn es dann so weit geht, dass die Welt das mitbekommt. Ich war jetzt gerade in einer Konferenz über Evangelisation und in mehreren Vorträgen ist das zum Ausdruck gekommen. Die Liebe in der Gemeinde, die Liebe der Geschwister untereinander, ist das stärkste Zeugnis, das es gibt für Jesus Christus. Gewaltig. Das ist Evangelisation. Das ist Evangelisation. Und darum ist es schändlich und es ist ein Problem, wenn hier Streit unter Brüdern vorhanden ist. Dort hat Gott den Segen nicht verheißen. Sondern der Psalm 133 sagt, Gott hat den Segen dorthin verheißen, wo Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Abraham verhält sich hier aber wirklich vorbildlich. Er wird aktiv. Er sagt, das ist ein Zustand, der ist unerträglich. Ich muss etwas tun. Und er ergreift die Initiative und ist bereit, dafür auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Ganz wichtig. Er sagt, das höchste Ziel ist mir, dass wieder Friede einkehrt in meiner Familie. Und dafür bin ich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Du kannst wählen, Lot. Und umgekehrt. Und das erinnert mich an Paulus, der die Korinther mal ermahnt, dass sie Rechtshändel miteinander haben vor der Welt, vor den Richtern der Welt. Und er sagt dann, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber, sagt er. Und daran sehen wir, dass Abraham durch diese Beziehung, die er wieder mit Gott gefestigt hat, einen klaren Blick bekommen hat, wie er handeln soll. Abraham hat die Situation entspannt. Heute sagt man deeskaliert. Und dafür ist er wirklich ein Glaubensvorbild für uns. Lot hingegen ist ein trauriges Vorbild für uns und es hat sich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, der Begriff von Lot-Christen also eingebürgert. Also das ist ein Begriff, den man verwendet, Lot-Christen. Das sind Christen wie Lot, die zwar nach der Aussage vom 2. Petrusbrief gerecht sind, also errettet sind, aber so wie durchs Feuer hindurch, sage ich jetzt mal. Ihr ganzes Leben ist kein Zeugnis. Ihr ganzes Leben ist kein Zeugnis für Gott. Eine ganz irritierende Wahrheit, die wir hier von der Schrift her mitbekommen. Und wir sehen einen großen Unterschied zwischen Abraham und Lot. Abraham hat gesagt: Ich bleibe in dem Land, was Gott mir verheißen hat. Da bleibe ich. Lot, du kannst wählen, wo du hingehen willst. Ich bleibe in diesem Land, auch wenn es ein anderer Ort vielleicht ist, wo ich mich gerade aufhalte. Lot hingegen, der hat ja genauso wie Abraham die Hungersnot miterlebt, die es da gab, wo sie dann weggezogen sind nach Ägypten. Und es ist im Text die Rede von Ägypten. Wie Ägypten? So fruchtbar war Sodom. Und er hat gesagt, er hat sich innerlich wahrscheinlich gesagt, dort will ich hin. Noch einmal so eine Hungersnot, das halte ich nicht aus. Ich gehe lieber nach Sodom. Und so war ihm die irdische Sicherheit und die Fruchtbarkeit des Landes, das, was er gesehen hat, wichtiger als die Berufung, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Und wie gesagt, er hätte mit Abraham gemeinsam an dieser Berufung teilhaben können. Wollte er nicht. Und es ist so interessant, wie der Text sagt, da erhob Lot seine Augen und sah den ganzen Jordankreis, dass er ganz bewässert war. Und dann kommt ein Klammerausdruck, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Furchtbar, oder? Boah, wie das schön ist. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin, das ist im Süden, südlich vom Toten Meer. Wie der Garten Eden, wie der Garten des Herrn. Ja, unglaublich. Dort will ich hin. Und es erinnert uns wirklich an die erste Sünde, als die Frau Adams, Eva, den Baum sah, dass er begehrenswert war, anzusehen. Und so sieht auch Lot, dass das Land begehrenswert ist. Und es heißt, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Das spielte für Lot offensichtlich nicht so eine große Rolle, dass er zwar im Garten Eden unter Anführungszeichen wohnt, aber dass die Leute dort alles andere als gottesfürchtig sind. Und der Text im 2. Petrus, der sagt sogar, dass der Lot seine Seele Tag für Tag gequält hat für das, was er sah und hörte. Aber er blieb dort und ist nicht in das gelobte Land gekommen. Geschwister, das ist auch für uns eine ganz, ganz wichtige Ermahnung. Denn wir leben in einer Kultur, die ist unglaublich von Wohlstand geprägt. Unglaublicher Wohlstand. Ich muss daran denken, ich war jetzt für 3 Tage in einer Konferenz in Hamburg. Ich bin gestern dann noch am Nachmittag in der Frühlingssonne durch Hamburg spaziert und so durch eine Shoppingmeile. Und ich sage euch was, das sind Shoppingtempel. Das sind keine Läden. Das sind Shoppingtempel. Ja? Die Auslagen, das sind nur glückliche Menschen, die lächeln. Locker, alles toll. Und ich war eben alleine unterwegs und habe mir wirklich Zeit genommen, das zu betrachten, die Menschen dann zu betrachten. Und die Menschen auf der Straße haben das nicht wiedergespiegelt, was die Plakate in den Läden, Shoppingtempel zum Ausdruck gebracht haben. Da war eine riesen Diskrepanz. Aber die Leute haben es geglaubt. Die Leute glauben es. Die ganze Werbung funktioniert nur so, dass man Menschen weiß macht, hey, hier ist der Garten Eden. Hier können wir glücklich werden. Hier haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Um glücklich zu werden, so muss ich sagen, um glücklich zu werden. Es gibt sogar Christen, die ein sogenanntes Wohlstandsevangelium verkünden, die sagen, ja, genauso wie Gott Abraham den Segen des Reichtums zugesprochen hat, so werden auch wir reich, wenn wir gläubig sind. Also wir haben hier ein Beispiel, dass Reichtum nicht immer ein Segen ist, aber es ist vor allem auch falsch. Es ist nicht richtig. Und es ist sehr wichtig, dass wir sehen, es ist ein Betrug. Es ist einfach Betrug. Und darum dürfen wir uns nicht davon fortreißen lassen, dass wir in die Versuchung kommen, zu glauben, dass wir hier auf dieser Erde den Garten des Herrn finden werden. Wir finden ihn hier nicht. Er ist nicht hier. Der Baum des Lebens ist im neuen Jerusalem. In unserer himmlischen Zukunft, dort, wo Gott für uns die Berufung festgelegt hat. Aus dieser Welt, Sodom und Gomorra, sage ich jetzt, und es ist so dramatisch, wie der Text es sagt, bevor Gott das Gericht gesprochen hat über Sodom und Gomorra. Das heißt, da kommt schon ein Blick in die Zukunft. Das wusste weder Lot, noch wusste es Abraham, dass das geschehen wird. Aber wir wissen es. Wir wissen es, dass wir in einer gerichtsreifen Welt leben, aus der Gott uns herauserrettet hat, herauserrettet zu einem neuen Leben, vielleicht in einem Land, das ein bisschen karger ist, nicht so fruchtbar, aber alles zum Leben bietet und wir müssen entscheiden, wo will ich leben? Dorthin, wo Gottes Berufung ist oder in einem Pseudo-Garten Eden? Und das können wir nur, indem Jesus Christus uns errettet und erlöst hat. Anders geht es nicht. Denn durch Jesus Christus bekommen wir einen Blick für die Ewigkeit, für die Zukunft, für die wahre Hoffnung, die Gott für uns vorgesehen hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns bekehren, dass Gott uns unsere Sünden wegnimmt, dass unser Herz fleischern wird, nicht steinern und hart, sondern ein neues Herz Gott uns gibt, ein Herz, das auch Augen hat zu sehen, was Gott für uns für eine Berufung hat. Und darum rufen wir auch zum Glauben auf. Bekehre dich, glaube an Jesus Christus. Nur so wirst du die Wahrheit erkennen und nicht einem Betrug aufliegen. Und nun kommt das Wunderschöne, dass nachdem Abraham diese schwere Entscheidung getroffen hat, und das war eine schwierige Entscheidung, die er hier getroffen hat, denn die familiären Bande waren in früheren Zeiten viel, 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 viel stärker als heute. Und es erinnert uns auch daran, dass Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Auch Jesus greift das auf und sagt, es gibt etwas Wichtigeres als die Familienbande. Und das ist es, die Familienbande sind wichtig, aber es gibt etwas Wichtigeres. Und da sehen wir, dass es eine schwierige Entscheidung war für Abraham. Er musste diese Trennung von Lot initiieren. Und auch wir, Geschwister, müssen teilweise Trennungen in unserem Glaubensleben in Kauf nehmen. Und das schmerzt oder kann schmerzen. Es kann sein, dass wir uns von Menschen trennen müssen, die ein Hindernis auf unserem Weg der Nachfolge sind. Darum ist es so wichtig, dass wir den richtigen Ehepartner wählen. Also das heißt, der prüfe sich, der sich ewig bindet. Und das ist extrem wichtig, weil von dem kannst du dich nicht mehr trennen. Also einfach, dass das klar gesagt ist. Ja. Das findet man in gewissen Sekten, dass Ehen getrennt werden, weil zum Beispiel der eine nicht mehr mitmacht und dann der ganze Sekte ihn ausschließt und vielleicht sogar die Frau irregeleitet wird oder umgekehrt der Mann. Also vorher prüfen, wen du heiratest, damit du den Weg wirklich gemeinsam gehen kannst. Aber es kann auch sein, dass du Freunde hast oder dass du in einem Verein bist oder in einem Club bist, wo Menschen sind, die dich eigentlich hindern an der Nachfolge. Und wenn du das immer und immer wieder erlebst, dann möchte ich dich ermutigen, mach einen Schnitt. um Jesu willen. Es können aber auch Umstände sein, Beruf, Wohnort, Besitz, Hobbys, Gewohnheiten, Freizeitbeschäftigungen, Kunst, Bücher, Musik. Es können lauter Dinge sein, die uns abhalten können von unserer Nachfolge, die uns fesseln. Gestern im Flugzeug bin ich da so eingezwängt gesessen, weil ja in Hamburg der Streik war und der Flug war komplett voll. Links saß ein junger Mann mit 2 Handys, rechts eine junge Frau auch mit 2 Handys. Die haben mich gar nicht wahrgenommen. Waren so gefesselt von, der eine hat gegamed und der andere hat Film geschaut. Geschwister, wir müssen uns hier bewahren, nicht vor Handys generell, sondern dass wir uns vereinnahmen lassen vor diesen Filmen und Serien und was es da alles gibt. Diese Dinge können unser Gewissen beschmutzen. Und dann heißt es, trenne dich, damit du frei bist, dem Herrn nachzufolgen. Und jetzt achtet auf das, was der Text sagt. Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Das heißt, es geht nicht darum, dass du den Dingen nachweinst, von denen du dich trennen musst. Das ist ja oft so, Christ sein, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr. Nein, schau nicht auf das, wovon du dich trennst, sondern auf das, was du gewinnst. Und was du gewinnst, das sagt Gott dem Abraham. Er sagt, schau, so weit das Auge reicht, Osten, Westen, Norden, Süden, gehört alles dir. Schau, schau, durchwandere das Land, erforsche das Land seiner Länge und Breite nach. Du wirst staunen, was es dort gibt. Das ist nicht zeitlich begrenzt wie Sodom, sondern das ist ewig. Und ich wurde dabei erinnert an einen Text aus dem Neuen Testament und damit werden wir in diesem Gedanken werden wir dann auch schließen. Im Epheserbrief sagt Paulus am Ende vom ersten Teil in Kapitel 3, der Vater gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist, an dem inneren Menschen gestärkt zu werden, so wie Abraham gestärkt wurde. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dazu möchte ich uns zum Schluss ermutigen. Durchwandern wir das Land. Schauen wir, was es in diesem Land alles gibt. Und ich bin erinnert worden an unsere Israel-Reise, wo wir in einer Woche das ganze Land abgeklappert haben. Das meint Gott hier nicht. Auf einer Autobahn durch Israel brettern. Sondern Gott meint, hey, nimm dir Zeit. Durchwandere das Land. Schau, was es da gibt, da, dort. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, dass wir nachsinnen über das Wort Gottes. Tag und Nacht, wie es im Psalm 1 heißt. Dass wir uns vertiefen in Gottes Wort, in eine Welt. Es ist eine eigene Welt. Ich habe einmal jemanden besucht, der am Gamen war. Und er hat mich nicht wahrgenommen. Er hat gegamed. Hey, der war wie in einer eigenen Welt. Der hat mich nicht gesehen. Und ich habe ihn dann so ein bisschen zugeschaut und dachte, Wahnsinn, der ist weg. Und wie ich ihn dann angestoßen habe, hat es ihn richtig gerissen und ist wieder zurückgekommen in unsere Welt. Und so ähnlich geht es mir, wenn ich über die Bibel die Heilige Schrift ist eine Welt, eine völlig neue Welt. Und wenn wir uns hier vertiefen, wird Gott sich offenbaren in diesem Land. Er offenbart sich, er spricht zu uns. Wir sehen Gottes Herrlichkeit und Macht. Wir können ein bisschen nachvollziehen, wie die Psalmisten über Gott schwärmen, wie sie begeistert sind von Gott. Und dieser Blick verändert unser Leben und gibt uns eine Befriedigung, die weit über das Irdische und Zeitliche hinausgeht, sodass wir sagen, ich brauche Sodom nicht, auch wenn es mich lockt. Und es lockt ja. Und so möchte ich uns ermutigen, mache dich auf. Durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach. Vertiefe dich in Gottes Wort. Nimm dir Zeit für Gebet und nimm dir Zeit für geistliche Gemeinschaft mit Menschen, die selbst auch von Gott bewegt sind und uns ermutigen auf diesem Weg. Denn das brauchen wir. Wir brauchen Ermutigung auf diesem Weg. Denn dieser Weg ist teilweise ein karges Land, wo es nicht so einfach ist. Damit möchte ich schließen. Vater im Himmel, wir danken dir erneut für dieses Vorbild von Abraham, dieser Mann Gottes, dem du dich geoffenbart hast. Herr, wir sehen, wie er ein Vorbild wird für uns. Ich sehne mich danach, dass wir ihm nacheifern, sodass wir auch dieses Land durchziehen, durchwandern, dass du dich uns offenbarst, dass wir eine völlig neue Blickrichtung haben für unser Leben. Herr, du mögest es schenken. Es ist ein Wunder und du mögest es bitte schenken unter uns. Amen.